Ich bin in einer Predigtreihe darüber, was ist Gemeinde? Oder mit der Überschrift, das ist meine Gemeinde. Aber was heißt das denn eigentlich, wenn ich sage, das ist meine Gemeinde? Was macht Gemeinde aus? Was ist für uns als Gemeinde besonders bedeutend und wichtig? Und natürlich werden verschiedenste Punkte, die wir da aufzählen können. Eins davon ist, dass wir füreinander da sind und dass wir füreinander beten, wie wir das auch für Familie Freund gemacht haben und auch für so viele anderen über die Jahre. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Kontakt miteinander halten. Letzten Sonntag habe ich davon gesprochen, dass eine Gemeinde auf die Stimme Gottes hören soll. Dass wir auf die Stimme Gottes, wir sollen auf die Stimme Gottes hören wollen. Wir sollen eine Sehnsucht, eine Lust danach haben. Ja, wir wissen, dass das uns etwas kosten wird, wenn wir auf Gottes Stimme hören. Aber er beschenkt uns so reichlich und er führt uns nie in die Irre. Und diese Woche wollen wir davon reden, eine Gemeinde sammelt sich um Jesus. Immerhin, wenn wir uns Christen nennen, soll Jesus doch im Mittelpunkt sein. Wenn Jesus nicht im Mittelpunkt steht in einer christlichen Gemeinde, dann muss ich sagen, läuft irgendetwas ziemlich schief an der Stelle. Weil wie können wir seinen Namen tragen, aber ihn nicht in den Mittelpunkt haben? Aber wie sieht das dann praktisch aus? In unserem Text für heute sehen wir Verschiedenes, was für Jesus wichtig war. Und ich denke, das kann für uns hilfreich sein, zu sehen, wie das heißt, dass wir uns um Jesus sammeln. Der Text ist im Matthäus-Evangelium Kapitel 9. Also ich fange in Matthäus 9 an, ich lese bis in Kapitel 10 hinein. Man muss sagen, diese Kapitel- und Versaufteilung, die sind viel, viel später erst nachträglich eingefügt worden. Die machen es auch viel einfacher für uns, verschiedene Textpassagen nachzuschlagen. Aber leider unterbrechen sie Dinge manchmal, die zusammengehören. Und ich möchte jetzt das Ende von Matthäus 9 und den Anfang von Matthäus 10 lesen. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Ach, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese: Der erste, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Thaddäus, Simon, der Kananäer, und Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte. Nun, wenn wir diesen Text anschauen, möchte ich vielleicht ein bisschen verkehrt rum machen von dem, was man sonst erwarten würde. Ich möchte am Ende von dem Text anfangen und mich rückwärts arbeiten und Verschiedenes betrachten, was wir sehen über Jesu Wirken und was er von seinem Volk möchte anhand von diesem Text. Also was heißt das eigentlich, wenn wir sagen, dass eine Gemeinde sich um Jesus versammelt? Erstmal eine Liste von Namen. 12 Namen, die in den Evangelien immer wieder vorkommen. Diese waren die 12 Jünger. Dieser innere Kreis, den Jesus um sich gesammelt hat. Und ich muss sagen, schon seit langer Zeit finde ich diese Liste äußerst spannend. Nun, ich weiß, dass ich schon mal vor einiger Zeit in einer Predigt diese Liste in ähnlicher Weise durchgegangen bin, aber ich weiß, es sind auch etliche Leute hier, die damals nicht da waren. Und ich vermute, es sind ein paar andere, die hier waren, die vielleicht es nicht mehr so ganz in Erinnerung haben. Und von daher erlaube ich mir, diese Liste nochmal durchzugehen und auf ein paar Dinge hinzuweisen. Simon Petrus, der erste Name in dieser Liste, das ist dieser Mann, der Jesus als den Christus bekannt hat, der als Erster das so formuliert hat: Du bist der Christus, der Sohn Gottes. Das ist auch der Mann, der sehr kurze Zeit nach diesem Bekenntnis Jesus gesagt hat, er solle nicht so reden, dass er das nicht zulassen würde, weil Jesus davon gesprochen hat, dass er sterben müsse. Und Jesus musste ihn ziemlich schroff zurechtweisen. Dieser Simon Petrus ist es, der bei dem letzten Abendmahl gesagt hat: Herr, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Und wenige Stunden später geschworen hat, dass er diesen Mann nicht kennt. Dies ist derselbe Petrus, der, von wem wir in der Apostelgeschichte lesen, dass er vor Tausenden von Menschen aufgestanden ist und hat eine gewaltige Predigt gehalten und 3000 Menschen haben sich dann taufen lassen. Ist aber auch derselbe Mann, von wem wir im Galaterbrief lesen, dass der Apostel Paulus ihn zurechtweisen musste, weil er sich heuchlerisch verhalten hat. Höhen und Tiefen. Meine Güte, Petrus war wohl ein Mensch? Ist das möglich? Einer von diesen heiligen 12 Aposteln. Er war ein Mensch mit Höhen und Tiefen. Jakobus und Johannes, das waren die beiden, die ihre Mama engagiert haben, um mit ihnen zu Jesus zu gehen. Und die Mama hat dann gesagt: Herr, ich möchte, dass du mir einen Wunsch erfüllst. Und Jesus lässt erst mal hören. Ja, lass, dass meine Söhne, einer zu deiner Rechten, einer zu deinen Linken sitzen kann, wenn du in dein Reich kommst. Also meine Söhnchen, die sollen ganz oben in deinem Reich sein. Die sollen die 2 mächtigste Positionen neben dir bekommen. Und ihr könnt es euch denken, die anderen 10 Jünger, die waren begeistert. Die fanden das toll. Ja, nicht so ganz. Die waren neidisch. Und wir lesen mehrfach in den Evangelien davon, dass diese Jünger sich immerzu gestritten haben. Meist darum, wer unter ihnen der Größte sei. Diese verlieren wir bitte nicht aus den Augen. Das ist der innere Kern. Das sind die Menschen, die Jesus um sich gesammelt hat. Ach so, Johannes und Jakobus, die werden auch an anderer Stelle als Boanerges bezeichnet, das heißt Donnersöhne. Liebliche, nette, freundliche Menschen. Ne, die waren Hitzköpfe. Die konnten richtig an die Decke gehen. Und in dieser Liste finden wir auch den Thomas, der uns als den zweifelnden Thomas bekannt ist. Und nicht nur nach der Auferstehung hat er angefangen, verschiedene Ansagen und so zu bezweifeln, sondern auch vorher sehen wir, dass er einiges an Zweifel in sich hatte. Und wir finden dann in dieser Liste auch Matthäus, den Zöllner. Ja, ein Zöllner zu der Zeit war jemand, der mit den Römern, also mit der Besatzungsmacht, zusammengearbeitet hat. Er hat für sie die Steuern eingetrieben, galt im eigenen Volk als ein Verräter. 3 Namen später finden wir Simon, der Kananäer. Kananäer hier steht für eine Gruppe von Menschen, die radikal gegen die Römer waren. Es kann sein, dass er sogar ein Freiheitskämpfer war. Man kann sich denken, was für Gespräche der Matthäus und der Simon um ein Lagerfeuer mal hatten. Eieieiei. Ideologisch völlig an entgegengesetzten Enden des Spektrums. Hätten kaum unterschiedlicher sein können. Und dann zu guter Letzt Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte. Man kann sich berechtigt fragen, warum in aller Welt würde Jesus sich so ein bunter Haufen sammeln? Ich meine, wäre es nicht ergiebiger gewesen, wäre es nicht effektiver gewesen, Leute zu sammeln, die ein bisschen stabiler sind, könnte man an manchen Stellen sagen, Leute zu sammeln, die ein bisschen mehr auf einer Linie sind, dass es weniger Streit innerhalb der Gruppe gibt. So würden wir normalerweise logisch denken. Aber Jesus hat diese Truppe um sich gesammelt. Wir lesen in den Evangelien, wie sie sich immer wieder gestritten haben. In der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass es in der Urgemeinde auch verschiedenste Auseinandersetzungen gegeben hat. Dinge, wo Menschen Sachen unterschiedlich gesehen haben und wo sie dann sehen mussten. Was hat es überhaupt möglich gemacht? Sie haben sich immer wieder um Jesus gesammelt. Jesus war die Gemeinsamkeit für sie. Jesus war ausschlaggebend. Und Jesu Gemeinde muss sich immer wieder um ihn versammeln. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vor knapp 4 Jahren sind meine Familie und ich auf eine Reise gegangen. Wir sind von den USA aus nach Deutschland geflogen, um die Familie meiner Frau zu besuchen. Und während wir hier in Thüringen sind, bekomme ich einen Anruf von einem Pastor, der sagt: Karl, es gibt eine Gemeinde hier in Thüringen, die suchen einen Pastor und ich denke, du würdest gut hinpassen. Wenige Stunden später saßen Steffi und ich bei diesem Pastor in seinem Arbeitszimmer und er hat gesagt: Ich sag's dir gleich vorweg, die Gemeinde Jena ist eine heterogene Gemeinde. Das heißt, die sind nicht alle auf einer Linie. Es gibt ganz unterschiedliche Ansichten über verschiedenste Themen. Es ist eine ziemlich bunte Truppe. Und bin hierher gekommen. Was finde ich vor? Es stimmt. Ja. Es sind Menschen in dieser Gemeinde, die ganz unterschiedliche politische Ansichten haben. Es sind Menschen in dieser Gemeinde, die ganz unterschiedliche sozialen Ansichten haben. Es sind Menschen in dieser Gemeinde, die ziemlich stark divergierende theologische Ansichten haben. Und weißt du was? Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung so. Wir müssen nicht alle dieselbe Meinung an jedem Punkt vertreten. Nicht nur, dass das langweilig wäre, sondern ich denke, wir finden hier in diesem bunt zusammengewürfelten Haufen, die wir sind, finden wir diese Vielfalt, diese Kreativität, die Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat. Und was wir immer und immer wieder merken, was wir als Gemeinde immer und immer wieder gemerkt haben, wenn wir irgendwas von diesen Unterpunkten ins Zentrum rücken lassen, dann gibt es Konflikten, da gibt es Dissens, da gibt es Streit. Aber wenn wir Jesus in den Mittelpunkt setzen, um ihn können wir uns sammeln. Bei ihm können wir sehen, dass diese unterschiedlichen Ansichten an verschiedensten Punkten nebensächlich werden, weil er im Zentrum sein muss. Er im Zentrum stehen muss. Und wenn er im Zentrum ist, können wir uns um ihn sammeln. Wir können gemeinsam für sein Reich arbeiten. Ja, der eine sagt, na, um besser für sein Reich zu arbeiten, sollten wir mehr in diese Richtung gehen. Und der andere sagt, nee, wenn wir effektiv für sein Reich arbeiten wollen, sollen wir in diese Richtung gehen. Wir können miteinander reden. Wir können diskutieren. Wir können sogar kontrovers diskutieren. Aber Jesus muss im Mittelpunkt bleiben. Er muss das Zentrum von unserem Denken und Handeln sein. Für jeden Einzelnen von uns als Individuen, aber erst recht für uns als Gemeinde. Er ist unser Erretter. Und das dürfen wir niemals aus den Augen verlieren. Wie wäre es gewesen, wenn Simon der Kananäer und Matthäus der Zöllner gesagt hätten: Unsere politischen Ansichten sind uns wichtiger als Jesus. Oder gar: Ich vertrete Jesu Politik. Oder wenn Jakobus und Johannes gesagt hätten: Unser Machtbestreben ist uns wichtiger als Jesus. Wenn wir ihn gebrauchen können, um dahin zu kommen, dann ist alles schön und gut. Aber wenn wir es ohne ihn machen müssen, dann machen wir das so. Oder wenn Petrus gesagt hätte: Ich hab's vermasselt, ich hau ab. Oder wenn die anderen Jünger zu ihm gesagt hätten: Petrus, das ist vermasselt. Du erfüllst nicht unseren Standard. Zieh Leine. Oder vielen anderen möglichen Einstellungen oder Aussagen, die Jesus nicht mehr als Zentrum genommen hätten. dann hätte Gott sie nicht gebrauchen können, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Aber sie haben Jesus immer wieder ins Zentrum gerückt. Die haben sich immer wieder neu darauf orientiert, dass er in der Mitte sein muss. Bitte, wenn ich sage, dass Jesus in der Mitte im Zentrum sein soll, versteht mich nicht falsch. Ich rede nicht von irgendeiner Philosophie. Ich rede nicht davon, dass wir Bibelverse nehmen und sagen, ja, aber Jesus hat das an dieser Stelle gesagt und das widerspricht dem, was du gerade sagst. Weil der andere wird dann seine Bibelstelle rausholen und sagen, aber da steht das auch in der Bibel. Ich rede nicht davon, dass wir einzelne Worte rausnehmen und die als eine Waffe gegeneinander benutzen, sondern dass wir die Person Jesus in unserer Mitte haben. Denn Jesus, ja, er ist an einem Kreuz gestorben, aber vergiss bitte niemals, nach 3 Tagen ist er auferstanden. Er ist nicht wieder gestorben. Jesus lebt. Das ist unsere Hoffnung. Und das, deswegen sage ich, wir müssen uns um Jesus sammeln. Er muss in der Mitte sein. Und wenn er in der Mitte ist, oh du meine Güte, da gibt es echt keine Grenzen, wozu er uns gebrauchen kann, um diese Welt wirklich auf den Kopf zu stellen. Und wir wissen alle, es gibt verschiedene Bereiche in dieser Welt, die echt ein auf den Kopf stellen gut gebrauchen können. Wenn wir an dem beteiligt sein wollen, was Gott tut, müssen wir Jesus im Zentrum haben. Jesus ist nicht der kleinste gemeinsame Nenner. Er ist der größte gemeinsame Nenner. Wir müssen bereit sein, ihn in die Mitte zu stellen und unsere Unterschiede zurückzustellen. Dann können wir uns gemeinsam an das ranmachen, was für Jesus besonders wichtig ist. Und in dem Sinne möchte ich aus dem Text nochmal Matthäus 9, die Verse 36 bis 38 lesen. Als er aber die Volksmenge sah, also das ist Jesus, als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bitte nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Als Jesus sich die Menge angeschaut hat und gesehen hat, dass sie geschwächt waren, dass sie wie Schafe ohne einen Hirten waren, hat er gefragt, ob sie eine bestimmte politische Einstellung haben? Hat er gefragt, ob sie die richtige Theologie vertreten? Jesus hat ihre Not gesehen und es hat ihn innerlich bewegt. Dieser Ausdruck, was da benutzt wird, bedeutet im Prinzip, dass es seine Innereien umgedreht hat. Es hat ihn richtig wehgetan, zu sehen, wie diese Menschen in Not waren und Hilfe brauchten. Und ich weiß, dass viele Menschen hier innerlich bewegt werden, wenn sie die Not von anderen sehen. Ich weiß auch, dass es manche gibt, die ein bisschen aufpassen, wovon sie sich innerlich bewegen lassen. Aber wir müssen von Jesus lernen, was Barmherzigkeit bedeutet. Denn Barmherzigkeit ist eine zentrale Eigenschaft von ihm und von seinen Nachfolgern. Jesus hat gesehen, dass die Not so groß ist, dass er seine Jünger aufgefordert hat, um Mitarbeiter für die Ernte zu beten. Und dieser Text wird häufig benutzt, um die Gemeinde aufzufordern, für mehr Mitarbeiter zu beten. Das ist auch richtig so. Das ist auch gut so. Aber ich möchte noch einen Aspekt davon zur Sprache bringen. Hast du je darüber nachgedacht, dass du vielleicht auch die Antwort auf dieses Gebet sein kannst? Dass Gott dich vielleicht in seinem Reich einsetzen möchte, auf eine Art und Weise, wie du es bisher nicht getan hast. Wo möchte Jesus dich in seine Gemeinde einsetzen? Nun, es ist immer wieder gefährlich, wenn ein Prediger diese Frage in einer Gemeinde stellt. Weil ich habe es auch von anderen gehört, wir stellen immer wieder fest, die schon viel machen, sagen, oh Mann, okay, ich muss noch mehr machen. Und die ganz zufrieden damit sind, die anderen machen zu lassen, die warten es ab, bis der Pastor fertig ist und dann hoffen sie, dass es schnell vorübergeht. Einmal nach einer ähnlich gearteten Predigt hat ein Mann zu mir gesagt, du hast gesagt, wir müssen arbeiten. Wir arbeiten auch, wir arbeiten wirklich viel. Das Problem war, in dem Zusammenhang war es unmissverständlich, er meinte seine Arbeit in seinem Garten. Ehrlich gesagt, das war nicht so ganz das, was in meiner Predigt meinte. Ne? Aber ich muss sagen, es lässt sich kaum in Worten fassen, was für ein Segen das ist, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, wenn wir bereit sind, uns in seiner Gemeinde, in seinem Reich einsetzen zu lassen, wie wir dadurch beschenkt werden. Gott ist so großzügig und er beschenkt uns wirklich auf unglaubliche Art und Weise. Er möchte, dass du daran beteiligt bist, diese Ernte einzubringen. Was heißt das, diese Ernte einzubringen? Heißt das, dass wenn wir in Gottes Reich eingesetzt werden, dass die Leute sich en masse bekehren werden? Schön wäre es, aber das ist nicht keineswegs das einzige Zeichen davon, dass Gott jemanden gebraucht. Gott möchte, dass du zum Segen gebraucht wirst, dass du einen Einfluss hast in deinem Umfeld, dass du Menschen berühren kannst, da wo sie sind, dass du ihnen helfen kannst, wo sie in Not sind. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Nächste Woche werde ich darüber predigen, dass wir unterschiedliche Gaben haben, die unterschiedlich einzusetzen sind. Es ist kein Schema F, alle müssen dann das machen. Gott, guck dich um. Es gibt keinen Menschen in diesem Saal, der genauso aussieht wie du. Gott ist sehr kreativ. Er hat uneingeschränkte Möglichkeiten, uneingeschränkte Vielfalt. Also, er hat auch uneingeschränkte Möglichkeiten, wie er dich einsetzen kann, um Segen zu bringen für die Menschen um dich herum, um seinen Namen Ehre zu tun, um diese Welt, die wirklich in Not ist, beizustehen und zu helfen. Er möchte dich gebrauchen, um seine Ernte einzubringen. Und noch kurz zu dem ersten Vers von dem Text, Matthäus 9, 35. Und Jesus zog umher durch die Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Es ist interessant, das ist Matthäus 9, 35, aber wenn man in Matthäus 4, 23 schaut, findet man fast haargenau dasselbe Wortlaut. Fast Wort für Wort identisch. Das heißt, Matthäus setzt hier ein Zeichen in seiner Schrift und will was deutlich machen. Was findet man dann zwischen diesen zwei Versen, die praktisch identisch sind? Matthäus 5, 6 und 7, die Bergpredigt, wo Jesus erzählt hat. Ich meine, ich habe diese Bergpredigt manchmal als die Regierungserklärung von Jesus bezeichnet, wo er sagt, wie es in seinem Reich zugehen soll, Bürger seines Reiches aussehen sollen, wie wir leben sollen. Wenn man weiterschaut in den Kapiteln 8 und 9, findet man, dass Jesus umhergegangen ist und hat viele Menschen, er hat weiter gelehrt auch, aber hat vielen Menschen geheilt und ihnen geholfen in ihrer Not. Jesus ist mitten unter den Menschen gewesen und er scheute sich nicht im geringsten davor, wenn man so will, es so sagen will, seine Hände dreckig zu machen. Er ist zu den Kranken und hat ihnen seine Hand aufgelegt. Er hat uns gezeigt, wie wir leben sollen. Er hat uns gesagt, wie wir als Bürger seines Reiches aussehen sollen. Er hat es uns vorgemacht, er hat uns vorgelebt, dass wir sehen können. Und ja, ich gebe zu, ich habe noch keinen Kranken heilen können. Weiß nicht, also Gott hat mich auch nicht so wirklich einen Einblick in seine Weisheit gegeben, wie diese Gabe verteilt wird. Aber ich glaube wirklich, dass Gott das heute noch tut, auch wenn ich selber nie daran beteiligt gewesen bin. Aber zu wissen, dass er am Wirken ist, zu wissen, dass er diese Welt berühren und verändern möchte, zu wissen, dass er möchte, dass jeder Einzelne von uns daran beteiligt ist. Wahnsinn. Der Schöpfer des Universums traut es dir zu, mit an seinem Reich zu bauen. Und er zeigt uns, wie das aussieht. Er zeigt uns, was es heißt, Barmherzigkeit zu haben und zu üben. Ich finde es schon beeindruckend, wie viel in dieser Gemeinde getan wird. Es ist immer wieder, also ich darf ein bisschen mehr mitkriegen als so manche andere. Ich bin meist da, wenn diese Kindergartengruppen ein paar Mal im Monat kommen, um zu töpfern. Niederschwelliges Angebot, da wird nicht gepredigt und Gottesdienst da gehalten, da wird eine Geschichte erzählt. Da bekommen die Kinder die Gelegenheit, etwas zu töpfern. Oder einmal im Monat freitags kommen, was sind das, so 70 Leute, die zum Töpfern kommen?
30, ja.
Okay. Also, wir Pastoren müssen die Zahlen immer übertreiben. Ne? Nee, es war vielleicht mit den Kindergartengruppen zusammen, dass ich diese Zahl hatte. Jedenfalls ist es eine ganze Reihe Leute, die dieses niederschwellige Angebot in Anspruch nehmen, um etwas Schönes zu machen, wo sie auch ein bisschen ein Zeichen bekommen, dass sie für uns wichtig sind. Oder dann, wenn man mitkriegt, wie die Kinder zum Kindergottesdienst rausgehen, die Liebe, die da reinfließt, die viele Zeit, die da reinfließt, die die Kindermitarbeiter da rein investieren, um diesen Kindern das Wort Gottes näher zu bringen. Und so viele andere Dinge. Es bewegt mein Herz. Ja, es bewegt auch die Decke da, ne? Wir sind direkt unter den Kinderräumen hier. Es bewegt mein Herz zu sehen, wie viele Menschen sich investieren für das Reich Gottes. Und auch all das, was außerhalb von diesen Wänden geschieht, ist auch so, so wichtig. Aber was will Gott noch durch uns als Gemeinde tun? Wie möchte Gott dich gebrauchen, um Segen zu sein für die Welt um dich herum? Eine christliche Gemeinde sammelt sich um Jesus. Jesus ist unser Mittelpunkt und er sendet uns aus mit seinem Auftrag, die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen, genau wie er diese Liebe zu uns gebracht hat. Gott möchte dich einsetzen. Er möchte dich gebrauchen, um seinen Namen groß zu machen, um Menschen zu verändern. Und du wirst staunen, wie du selber dadurch gesegnet wirst, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst. Amen.